Das ist immer schön, die reichhaltige Kirchenmusik im Hören und im Mitsingen zu erleben in Holsterhausen. Ich sag mal danke dafür, ne? Das ist schön, wunderbar. Ja, Grundlage der Predigt ist heute eine Geschichte aus dem Alten Testament, die uns allen bekannt, manchen auch sehr vertraut ist. Wir hören den Anfang vom Schluss dieser Geschichte als Grundlage der Predigt, das ist die Erzählung von der Sinnflut, der großen, alles vernichtenden Flut. Solche Erzählungen von einer alles vernichtenden Flut gibt es in allen Völkern auf der Erde, seit Urzeiten. So wie es auch in allen Völkern Schöpfungsgeschichten gibt. Die Schreiber der Bibel haben solche Geschichten gehört oder auch, soweit dann schon die Schrift entwickelt war, gelesen. Und dann haben sie vor Gott bedacht, solche Geschichten, mit einer Klarheit und Gewissheit ihrer Glaubenserfahrung haben sie bedacht. Und dann haben sie diese Geschichten nach diesen Erfahrungen, die Gott Israel geschenkt hat, gestaltet. Und so kamen sie in die Bibel hinein. Wie schreibt ein Mann des Glaubens von Beginn des Endes der Sintflutgeschichte? Wir hören Verse aus dem 8. Kapitel im 1. Buch Mose. Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Sie verliefen sich von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Sie nahmen immer mehr ab bis zu auf den 10. Monat. Am 1. Tage des 10. Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Noah tat an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen, der flog immer ruhelos hin und her. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche, denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Er harrte noch weitere 7 Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Und er harrte noch weitere 7 Tage und ließ wieder eine Taube ausfliegen, die kam nicht wieder zu ihm. Und ganz am Schluss des Kapitels, da lesen wir, und Gott sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das heißt, Gott wird einen anderen Weg gehen. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir beten. Himmlischer Vater, gib uns ein weit offenes Herz für dein Wort und dein Wort für unser Herz und unser ganzes Leben. Amen. Was wir gehört haben gerade, ist uns, wie gesagt, nicht unbekannt. Zumindest dieses schöne Bild, das ja oft gemalt worden ist, von der Taube mit dem Ölblatt im Schnabel auf der Suche nach Land in Sicht. Auch der Anfang der Geschichte wird uns nicht unbekannt sein. Die Sintflut, die große Flut. Wenn die Geschichten der Völker davon erzählen, dann sprechen Sie davon, dass weder Mensch noch Tier diese Urflut überstehen konnten. Niemand. Es sei denn, da wäre eine Arche gewesen. Ein großes Schiff mit Platz und Vorräten zum Überleben von Mensch und Tier. Aber wer tut da schon ein Schiff bauen, mitten auf dem Land? So beginnt der Schreiber der Bibel diese Geschichte. Ein Schiff mitten auf dem Land bauen. Das muss wohl ein Verrückter sein. In diesem Fall allerdings nicht verrückt, weil er überängstlich wäre und sagt, es könnte ja mal eine Flut kommen, sondern weil er es weiß. Ja, lieber Noah, woher weißt du das denn so genau? Von Gott? Ja, von Gott. Da hat man dann den Beweis, Noah muss ein Spinner sein. Denn hat Gott dir wohl auch gesagt, warum diese große Flut kommt, lieber Noah? Ja, wegen all der Bosheit und Gewalttätigkeit, weil die Menschen keine wirklichen Menschen sind. Weil das Dichten und Trachten ihres Herzens zum Himmel schreit. Und deshalb baust du eine Arche mitten auf dem Land. Ja, verrückt der Mann. Das fällt auf, liebe Gemeinde, in der Bibel. Dieses merkwürdige Verrücktsein der Menschen Gottes. So lesen und hören wir zum Beispiel später von zwei Männern, die einem versklavten, fremden Volk in Ägypten angehören. Mose und sein Bruder Aaron. Diese beiden Männer sind den Herrschenden unbekannt. Sie sind Menschen ohne Macht und ohne Einfluss, ohne Geld und ohne Gut und ohne Waffen und Armee. Diese beiden treten eines Tages vor den Pharao, den Herrscher ihrer Peiniger, und sagen ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen. Es soll mir zu Ehren ein Fest feiern in der Wüste. Eine verrückte Situation. Sprechen so Sklaven mit ihren Herren, den Obersten? In der Tat, ganz verrückt wäre das, wenn sie es sich nur ausgedacht hätten. So sieht es jedenfalls der Pharao. So kann er es nur sehen in seiner Selbstherrlichkeit. Fehlt nur noch, dass sie von Menschenwürde und Menschenrecht reden. Denen geht es zu gut. Den muss man mal deutlicher zeigen, wer hier das Sagen hat. Und nachdem die beiden dem Pharao mächtig auf die Nerven gegangen sind, hat das Folgen. Die Folgen heißen Mehrarbeit. So viel Mehrarbeit, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Dass ihnen all ihr Wünschen und Wollen, ihr Denken und Reden von ihrem Gott und ihrer Freiheit gründlich ausgetrieben werde. Aber Mose und Aaron haben es sich nicht ausgedacht. Und erst recht nicht das Sklavenvolk. Die kann ja nur Tag für Tag nur noch eines, wie überlebe ich den Tag? So spricht der Herr, das war es. Damit fing es an, das Unvorstellbare, das Verrückte. Und am Ende passierte es, ein versklavtes Volk erfährt den Weg in die Freiheit, sogar ohne Waffen, ohne Armee. Den selbstherrlichen, den verstockten, den blindwütigen Pharao hat das Leben gekostet. Ihn und seine Reiterstreitmacht. Das Verrücktsein der Menschen Gottes. Viele von uns werden es kennen, das große Vertrauenslied. von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dietrich Bonhoeffer hat es geschrieben, vor 72, drei Vierteljahren am Ende des Jahres 1944, 5 Monate vor Kriegsende. Ein Jahrzehnt vorher war er als theologischer Gastarbeiter in Amerika. Da wurde ihm geraten, zu bleiben in Amerika und nicht ins diktatorisch umgekrempelte Deutschland zurückzukehren, zur eigenen Sicherheit. Aber er kehrte zurück. Einfach, weil er den Auftrag spürte, dass das Licht des Evangeliums durch einen mehr weiter aufleuchten sollte, da wo es dunkel geworden war. Die Rückkehr hat ihn am Ende das Leben gekostet. Verrückt, nicht wahr? Der verrückte Noah, die verrückten Mose und Aaron, Dietrich Bonhoeffer und überhaupt die Christen. Wenn ein Mensch Gottes geworden ist, dann ist an ihm und in ihm etwas Verrücktes. Da kann es sogar einmal geschehen, dass eine unübersehbare Menge von Menschen auf der Flucht vor Bomben und Terror, vor Menschenverachtung und Tod, vor Krieg, vor den Grenzen eines wohlhabenden Landes steht und um Einlass begehrt zum Leben, zum Überleben. Und ein Mensch, der die Macht hat, hört nicht auf die Stimme der Angst, das sind alles viel zu viele, und hört nicht auf den Gott, der da heißt Besitzstandswahrung, unser erbärmlicher Gott, den wir so gerne anbeten. Besitzstandswahrung im Herzen, ja, dieser Gott, das ist der Fluch der wohlhabenden, vieler wohlhabender Länder. Sondern hört einfach auf die Stimme ihres Gewissens, die da sagt, da stehen Gottes Ebenbilder, so wie du und ich. Nicht irgendwo auf der Erde, sondern unmittelbar vor unseren Türen. Auf dem Weg zum Leben, zum Überleben, und lässt sie öffnen, die Türen sogar gegen Recht und Gesetz. Wir schaffen das, haben wir damals gehört, nicht diesen Satz. Wir haben die Bayern, ganz Deutschland, das Ruhrgebiet, auch Holsterhausen, nicht? Da haben haupt- und nebenamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter geholfen, dass dieser Satz, wir schaffen das, nicht bloß eine leere Worthülse blieb. Übrigens, das ist jetzt keine Empfehlung oder keine Propaganda für irgendeine bestimmte Partei. Das wäre etwas billig. Liebe Gemeinde, es gibt keinen wirklichen Glauben ohne diese biblische Verrücktheit. Verrückt, das heißt hier ganz einfach und ganz wörtlich, verrückt sein von der üblichen Lebensmitte. Und die übliche Lebensmitte, die sagt immer, Hauptsache ich. Nimm die Frage nach Gott und nach seinem Willen und der Verantwortung deines Lebens vor ihm nicht ganz so ernst. So einer also war Noah, der ein Schiff baute auf trockenem Land. Und dass wir, wenn es darauf ankommt, genauso verrückte Menschen werden, sind und bleiben, das ist von Gott so vorgesehen und gewollt. Am Anfang dieser Geschichte, da lesen wir, dass Noah ein rechtschaffener Mann war. Damit ist nicht gemeint, was manche mit diesem Wort verbinden, nämlich, dass wir Menschen uns als rechtschaffene Leute, als etwas Besseres fühlen könnten als so viele andere. Das wäre die Verblendung der Selbstgerechtigkeit. Denn Leben ist am Anfang, in der Mitte und am Ende immer Leben aus der Gnade Gottes. Wo das Herz Abschied nimmt von allem Stolz der Rechtschaffenheit. Mit Rechtschaffen meint die Bibel schlicht und einfach, Noah lebte mit Gott. Und dann, was wir vorhin gesungen haben in dem Lied, von dem ungeteilten Herzen. Er hat ein ungeteiltes Herz sich schenken lassen. Und das brauchen wir, ein ungeteiltes Herz. Ganz sein mit Gott, heißt in der Bibel fromm. Also mit offenem Herzen vor Gott, in einer Offenheit lebt er, in der er im Gebet horchte auf Gottes Willen. So wie wir Menschen in persönlichen Beziehungen miteinander leben, in denen wir fragen und antworten, bitten und danken und klären, was dem Leben miteinander gut tut. Was das Herz frei macht und erfüllt, sodass wir sagen, ja, so blüht das Leben auf oder nein, so verdirbt es. Und jetzt der Schluss der Geschichte. Zwischen Anfang und Ende lagen Monate von Hoffen und Bangen für Noah und alles Leben in der Arche. In diesen Monaten hatte Noah auf dem Schiff das besonders zu gebrauchen, was Gott uns allen für unser Leben auf dieser Erde geschenkt hat. Also nicht nur ein Herz und den Geist, der uns von unserer üblichen Lebensmitte verrückt, sondern eben auch das, was zu gebrauchen immer nötig ist, nämlich unseren Verstand. Das zeigt besonders der ausführliche Schluss dieser Geschichte. Da hat Gott Noah nicht eingegeben, wann, wo und wie er anlanden würde. Da ließ er ihn einfach seinen Verstand gebrauchen. Und so ließ Noah den Raben fliegen. Und dann lesen wir, wie er die Tauben fliegen ließ. Und die erste kam bald zurück, noch kein Land in Sicht. Und nach einer Woche dann die nächste Taube, die kam zurück mit einem Ölblatt im Schnabel. Und dann ließ er nach einer weiteren Woche die dritte Taube ausfliegen. Die kam nicht mehr zurück. Die Heimaterde hatte sie wieder. Das Werk war getan. Noah hatte seinen Verstand zu gebrauchen. Das war ja die ganze Zeit über so auf dem Wasser. Den Verstand gebrauchen, mit Organisieren vom Morgen bis zum Abend, monatelang, in jedem alten Heim, in jedem Krankenhaus, an jedem Arbeitsplatz, im Büro, in der Fabrik, in der Industrie, in jeder Schule muss organisiert werden. Und wie gut, wie nötig die Fülle ehrenamtlicher Mitarbeit in unseren Gemeinden, wenn Gott sie schenkt und wir mitmachen. Die vielen Monate der Arche auf den Wasserfluten, das war auch eine gewaltige Prüfungszeit fürs Durchhaltevermögen. Es gibt keine Lebensgeschichte, keine Glaubensgeschichte ohne Zeiten der Prüfungen. So geht es auch uns. Aber da geht es immer um mehr als unseren Verstand. Da geht es um unser Herz. Was sagt das Herz, wenn die Zeit von Hoffen und Bangen, von Mühsal und Frust lang wird, ganz lang? Dann kann ein Wunsch mächtig werden, der Wunsch, ich möchte Gott, den ich ja nicht sehen kann, jetzt einmal deutlich reden hören in meinem Herzen und höre ihn nicht. Die Aufgaben wachsen mir über den Kopf. Ich weiß nicht mehr, wie ich es schaffen soll. Mit der Krankheit, mit den Schicksalsschlägen, mein Herz ist leer. Wer füllt es mit der Kraft des Glaubens, der Liebe, mit Hoffnung, mit Vertrauen und Zuversicht auf dem Meer des Lebens und in den großen, manchmal vielleicht übergroßen Wellenschlägen des Lebens. Wer richtet mich auf? Wer richtet einen Noah auf in seiner großen Verantwortung für ein ganzes Schiff, wo alle warten, 40 Tage, 150 Tage, 10 Monate, fast ein Jahr? Noah, du hast doch gesagt, Gott hat dir den Auftrag gegeben. Vielleicht hast du dich geirrt. Vielleicht ist das ganze Leben ja doch nur ein Spiel ohne Sinn und Ziel und alles Zufall. Und vielleicht spielt, wenn es ihn gibt, Gott ja auch nur mit uns und vergisst am Ende seine Spielfiguren. Das sind so Fragen, die lese ich in den Büchern unserer Zeit, aber das sind urmenschliche Fragen. Die können bei jedem in trüben Zeiten aus dem eigenen Herzen aufsteigen. Deshalb gibt es in diesem Schlusskapitel einen Satz. Das ist der entscheidende Satz. An dem hängt alles. Das ist der erste Vers in diesem Schlusskapitel von der großen Flut. Der lautet ganz schlicht und einfach: Da gedachte Gott an Noah. Da gedachte Gott der Arche mit all dem Leben in Sorge und Furcht. Und ganz am Schluss, da lesen wir, da gedachte Gott in seinem Herzen: Ich will kein weiteres Mal mehr schlagen, alles, was da lebt. Solange die Erde steht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Da gedachte Gott, das durchzieht die ganze Bibel. Da gedachte Gott und schickte Mose und dann Josua und später seine Propheten. Und am Ende gedachte Gott zu tun, was kein Mensch sich ausgedacht hatte. Noah aber hatte Gnade gefunden vor Gott. Das steht am Anfang der Noah-Geschichte. Und am Ende kommt sie in Menschengestalt auf diese Erde, die Gnade und das Erbarmen Gottes. Geht hinunter, immer tiefer hinunter, bis zum Tode am Kreuz. Und sagt jedem Herzen, dass es aufatmen soll und darauf vertrauen soll, dass wahr ist, was wir in einem unserer persönlichsten Glaubens-Passionslieder singen, im Angesicht des Kreuzes. Immer soll er mir vor Augen stehen, wie geduldig er es trug, als man ihn erbärmlich anzusehen an das Holz des Kreuzes schlug. Sterbend hat er auch um mich gerungen, meine Schuld und meine Angst bezwungen und dann auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Und da kann ein jeder, eine jede in eigenen Namen einsetzen. Und dann auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Gelobt sei sein heiliger Name, der über alle Namen ist. Er heißt Jesus, der Name. Und Jesus heißt, Gott hilft und richtet auf. Lasst uns miteinander beten. Dass du unser gedenkst, himmlischer Vater, das ist das Wunderbarste und Größte aller Geschenke in Zeit und Ewigkeit. Dass wir davon hören können, dass wir sie vor Augen haben dürfen, Noah, Mose und die Propheten, wie du die erwählt hast. Dass du am Ende dein Erbarmen in Menschengestalt hineingegeben hast in deinem Sohn, in diese Welt. Und mit all dem uns sagst, dass du unser gedenkst. Und niemanden unter uns vergessen hast. Diese Gewissheit, dieses Vertrauen, diese Zuversicht schenke und erhalte du unserem Herzen, auch in den tiefsten Tiefen des Lebens. Und schenke dazu die Freude und die Unbeirrbarkeit, unaufhörlich zu lernen von der Verrücktheit derer, die du erwählt hast. Amen. Das Lied, das wir jetzt singen miteinander, singen wir nach einer etwas bekannteren Melodie. Und der Friede Gottes, der höher ist und tiefer reicht als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in der Gemeinschaft mit ihm, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.